Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Die Nordsee wird mehr und mehr zu einem Industriegebiet. Das ist die Befürchtung von Naturschützerinnen und Naturschützern. Schon als es darum ging, dass dort jede Menge Windräder gebaut werden sollen, da haben viele ganz ordentlich mit den Zähnen geknirscht. Jetzt sollen auch noch Abfälle aus der Industrie in den Meeresboden gedrückt werden für den Klimaschutz. Es geht um CO2, das im Meeresboden entgelagert werden soll. Der Ölkonzern ExxonMobil hat jetzt um Genehmigung gebeten bzw. um Erkundungserlaubnis, um dafür einen guten Ort finden zu können. Wir berichten gleich. Wir schauen auf Heidelberg Materials, die jetzt eine Beschwerde im Rahmen des deutschen Lieferkettengesetzes bekommen haben. Und wir gehen gemeinsam an die Havel. Dort zeigt sich, wie guter Naturschutz funktionieren kann, wie man Natur wiederherstellen kann, welche Konflikte das aber teilweise auch mit sich bringt. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Schön, dass Sie dabei sind. CCS. Diese drei Buchstaben können in der Klimabubble zu heftigen Diskussionen führen. Sie stehen für Carbon Capture and Storage und gemeint ist, dass bei Industrieprozessen Kohlenstoff abgefangen wird, also CO2, und das dann irgendwo gespeichert wird. Das Ganze ist sehr energieintensiv und deshalb auch ziemlich teuer. Aber es gibt Wirtschaftsbereiche, da wird Klimaneutralität wohl nicht ohne gehen. Eine Streitfrage ist aber, wohin mit dem teuer abgespaltenen CO2. Ins Meer, sagt Deutschland, genauer gesagt in den Meeresboden. Das ist jetzt nach einer Gesetzesänderung künftig möglich. Und der Energiekonzern ExxonMobil hat sich auf den Weg gemacht, zu gucken, wo im Meeresboden vor der deutschen Küste dafür Platz wäre. Bastian Brandau berichtet.
Die Nordsee. Am Horizont fahren Schiffe, Windräder von Offshore-Anlagen drehen sich. Noch weiter draußen soll in Zukunft, wenn es nach dem Öl- und Gasförderunternehmen ExxonMobil geht, Kohlenstoffdioxid gespeichert werden. Gepresst in den Meeresboden, im deutschen Teil der ausschließlichen Wirtschaftszone. Diese Zone reicht bis 370 Kilometer vor der Küste. Einen entsprechenden Antrag hat ExxonMobil beim Niedersächsischen Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie gestellt. ExxonMobil teilt auf Anfrage schriftlich mit:
Dieser Antrag ermöglicht im Falle einer Genehmigung ausschließlich geologische Untersuchungen über einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren. Eine Entscheidung oder Genehmigung über Bau oder Betrieb eines CO2-Speichers ist mit einer Untersuchungsgenehmigung ausdrücklich nicht verbunden.
Die EU hat europäische Erdöl- und Erdgasförderunternehmen verpflichtet, bis 2030 CO2-Speicherkapazitäten aufzubauen. Das sieht der Net Zero Industry Act vor, mit dem die EU Produktionskapazitäten für Netto-Null-Technologien in der EU steigern will. Und auch die Bundesregierung setzt darauf, sehr zum Ärger von Klima- und Umweltschutzorganisationen.
Greenpeace lehnt CCS, also die Abscheidung und Endlagerung von CO2, ab.
Annike Peters ist Energieexpertin bei Greenpeace. Schon den Eingriff in das sensible Ökosystem Nordsee sehen Greenpeace und andere Umweltschutzorganisationen kritisch. Die Nordsee sei durch Schifffahrt, Fischerei, Öl- und Gasbohrungen und Windkraftanlagen bereits stark belastet.
Weltweit gibt es 10 Projekte, in denen CO2 entgelagert wird. Und alle kämpfen mit massiven Problemen. Das heißt, es ist wirklich nicht erprobt. Es ist keine erprobte Technologie, auf die hier gesetzt wird. Und gleichzeitig schränkt es aber die Transformation ein.
Das befürchtet auch der niedersächsische Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz, Christian Meyer von Bündnis 90 Die Grünen. Die Grünen seien nicht grundsätzlich gegen CCS, sagt Meyer. Robert Habeck hat als Wirtschaftsminister das Thema vorangetrieben.
Der Unterschied zu Habeck war vor allem auch, dass wir gesagt haben, wir wollen es nur für nicht vermeidbare Emissionen haben, also in der Zementindustrie. Jetzt ist es auch erlaubt zur Verlängerung fossiler Projekte, wie zum Beispiel Gas- oder Kohlekraftwerke.
Beschlossen mit den Stimmen von Union und SPD im Bundestag. Die Länder können dem Gesetz zufolge nun Flächen zur CO2-Speicherung zur Verfügung stellen.
Mir ist bislang kein Bundesland, auch Bayern oder Brandenburg nicht oder Sachsen nicht bekannt, die sagt, bei mir ist es so. Und deshalb sind die einzigen Flächen jetzt weit draußen in der Nordsee.
So Meyer noch Anfang des Monats. Inzwischen ist es ausgerechnet das grün regierte Baden-Württemberg, das als erstes Bundesland Gebrauch von der Möglichkeit machen will. Aber ansonsten ist es die Nordsee, die in den Fokus der Speichervorhaben rückt. In welchen Dimensionen hier nach einer erfolgreichen Untersuchung CO2 in den Meeresboden gepresst werden könnte, sei allerdings noch unklar, schreibt ExxonMobil auf Anfrage.
Da es derzeit kein tragfähiges Geschäftsmodell für CCS-Investitionen gibt, können wir keine Details zu potenziellen zukünftigen Projekten nennen.
Wohl aber werde dafür Sorge getragen, dass es zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen oder Gefährdungen der Meeresumwelt komme. Nachteilige Einwirkungen auf das Ökosystem Meer sollen vermieden werden oder soweit möglich gemindert. Erforschung, Bau und Unterhalt – all das ist weit draußen in der Nordsee deutlich aufwendiger und teurer als auf dem Land. Und damit doppelt widersinnig, sagt der niedersächsische Umweltminister Meyer.
Deshalb glaube ich, dass es viel besser wäre, wir würden zwar wie die Prozesse, wo wir weiter Verbrennung brauchen, mit grünem Wasserstoff machen. Da wäre es gut, wenn die Bundesregierung dort den Wasserstoffhochlauf fördern würde und nicht in parallel macht. Wir bauen jetzt ein Wasserstoffkernnetz bundesweit aus, wo wir Gasleitungen auf Wasserstoff umrüsten. Gerade in Niedersachsen sind wir prädestiniert dazu, viel grünen Wasserstoff zu liefern.
Mindestens bis Ende 2031 würde eine Untersuchung nach Angaben des Unternehmens dauern, schreibt ExxonMobil.
Mit einer Entscheidung über unseren Antrag auf Untersuchungsgenehmigung ist frühestens Ende diesen Jahres zu rechnen. Im positiven Fall wären nach der fünfjährigen Untersuchungsdauer, mindestens bis Ende 2031, für Errichtung und Inbetriebnahme eines CO2-Speichers weitere 5 bis 7 Jahre anzusetzen. Mindestens 2036, 2038.
CCS ist ganz klar ein Ablenkungsmanöver der Öl- und Gasindustrie, um weiterhin ihre fossilen Geschäfte durchführen zu können,
sagt Annike Peters von Greenpeace. Die technischen Lösungen seien vorhanden. Darauf weist auch der niedersächsische Umweltminister Christian Meyer hin.
Und ich kann nur als Klimaschutzminister plädieren, dafür CO2-Emissionen zu vermeiden, auf Öl und Gas und Kohle ganz zu verzichten und die Erneuerbaren auszubauen. Wenn wir in der Nordsee etwas hinstellen sollten, sollten es Offshore-Windenergieanlagen sein. Sie sind nicht nur kostengünstig, sie machen uns unabhängig und sie sind auch deutlich sicherer, was den Klimaschutz angeht.
Das sagt der niedersächsische Umweltminister Christian Meyer im Beitrag von Bastian Brandau. Der berichtete über einen Antrag von ExxonMobil, einen Kohlenstoffspeicherort in der Nordsee suchen zu dürfen. Die Unterlagen dazu, die liegen noch bis zum 3. Juni digital aus beim niedersächsischen Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie. Ein Unternehmen, das auf Kohlenstoffspeicherung hofft, ist Heidelberg Materials. Das Unternehmen ist ja unter anderem großer Zementhersteller und Zement geht bislang eben nicht, ohne dass Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird. Und da sprechen wir dann eben von unvermeidbaren Emissionen. Zementproduktion hat aber auch noch andere Umweltfolgen und genau die fürchten Bauern in Indonesien. Dort gibt es Pläne von Heidelberg Materials für Kalksteinabbau und ein Zementwerk, gegen die sich die Bauern jetzt wehren, und zwar mit Hilfe des deutschen Lieferkettengesetzes. Einen Tag vor der Jahreshauptversammlung morgen haben sie heute Beschwerde beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle eingelegt. Thomas Wagner berichtet.
Armin Pasch ist nach eigenen Angaben Menschenrechtsexperte beim katholischen Entwicklungshilfswerk Miserior mit Sitz in Aachen. Was ihm derzeit schwer im Magen liegt, der geplante Bau einer Kalksteinmine und eines Zementwerkes in Jawa Tengah, dem indonesischen Zentraljawa.
Dieses Zementprojekt gefährdet die Rechte auf Nahrung, Wasser und Gesundheit von bis zu 200.000 Bauern und Indigenen.
Bauherr ist DC Indocement, ein Tochterunternehmen des deutschen Baustoffkonzerns Heidelberger Zement AG. Sollten die Kalksteinmine und das Zementwerk wie ursprünglich geplant im indonesischen Kendeng-Gebirge gebaut werden, gingen damit gravierende Einschnitte für die Umwelt einher.
Kendeng ist ja ein ökologisch hochsensibles Karstgebirge mit zahlreichen Quellen und Höhlen. Und Kalksteinabbau würde in dieser Region wahrscheinlich sehr viele Quellen zerstören und unterirdische Wasserläufe beeinträchtigen. Wasser und Böden könnten mit Chrom und anderen Chemikalien verseucht werden und hinzu käme Luftverschmutzung und Lärmbelästigung auch durch die Zementfabrik.
Armin Pasch denkt dabei vor allem an die indigene Bevölkerung im indonesischen Kendeng-Gebirge, die zu einem Großteil auf sauberes Wasser angewiesen sei.
Zum Trinken, zum Anbau von Reis, Mais oder Bananen oder auch für Nutztiere. Und wenn die Quellen zerstört werden, wenn die Flussläufe zerstört werden, dann heißt es natürlich, dass die keinen Zugang mehr zu Nahrung haben. Die Lebensgrundlagen werden zerstört und das wäre für die Menschen eine absolute Katastrophe.
Miserior unterstützt deshalb gemeinsam mit der Menschenrechtsorganisation FIAN Deutschland e.V. sowie zwei weiteren internationalen Organisationen eine Beschwerde von 10 Betroffenen aus Zentraljava. Eine formale Beschwerde, die heute beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, eingereicht worden ist. Grundlage dafür ist das im Jahr 2023 in Kraft getretene Lieferketten-Sorgfaltsgesetz. Armin Pasch.
Das Lieferkettengesetz verpflichtet Heidelberg Materials ja, eine vertiefte Risikoanalyse vorzulegen in solchen Fällen, ein wirksames Risikomanagement einzurichten und die Risiken effektiv zu vermeiden. Und von dem BAFA erwarten wir jetzt, dass es die Vorwürfe sehr genau prüft.
Armin Pasch von Miserior hat eine sehr klare Vorstellung davon, was dann erfolgen muss.
Die Risiken sind nach Meinung der Betroffenen und auch nach unserer Meinung nur dann abzuwenden, wenn Heidelberg Materials auf das Projekt verzichtet.
Ein Projekt, das allerdings, entgegnet Heidelberg Materials in einer schriftlichen Stellungnahme auf Anfrage des Deutschlandfunks, derzeit gar nicht weiterverfolgt werde.
Das geplante Projekt unseres indonesischen Tochterunternehmens im Kendeng-Gebirge befindet sich seit längerer Zeit in einem ruhenden Zustand. Eine Entscheidung über die Durchführung des Projekts wurde seitens des Unternehmens nicht getroffen.
Ruhender Zustand. Das heißt, möglicherweise werden Zementwerk und Kalksteinmine nicht mehr weiterverfolgt. Möglicherweise aber eben doch. Entscheidung derzeit offen, so liest sich das in der Mitteilung von Heidelberg Materials, in der im Übrigen die Kritik der Menschenrechtsorganisationen zurückgewiesen wird. Betroffene Gemeinden in Zentraljava hätten in diversen Beteiligungsformaten die Möglichkeit gehabt, sich mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen einzubringen. Man habe das Projekt entsprechend angepasst. Und weiter?
Besonders wichtig war uns dabei, das lokale Ökosystem zu schützen und sicherzustellen, dass die Lebensgrundlage der Bevölkerung nicht beeinträchtigt wird. Ein potenzieller Abbau würde ausschließlich oberhalb des Grundwasserspiegels stattfinden, um die Wasserressourcen nicht zu gefährden. Der ursprüngliche Projektumfang wurde reduziert und Projektflächen würden während und nach dem Abbau renaturiert oder landwirtschaftlich nutzbar gemacht werden.
Außerdem habe das Projekt eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen.
Es gab zwar eine Umweltverträglichkeitsprüfung, aber die ist total fehlerhaft und oberflächlich. Die berücksichtigt im Projektgebiet nur 29 Quellen, obwohl es 58 gibt und außerhalb des Projektgebiets dann auch noch 68 weitere Quellen.
Kritisiert Armin Pasch von Miserior. Während Heidelberg Materials in der Mitteilung betont, man sei sich der Pflichten hinsichtlich der Einhaltung von Menschenrechten und des Schutzes der Umwelt bewusst, bestreiten genau dies die Entwicklungshilfeorganisationen, die nun die Beschwerde beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unterstützen. Hier steht nun Aussage gegen Aussage. Ausgang des Verfahrens offen. Bis das Bundesamt über die Beschwerde entscheidet, werden, glaubt man bei Miserior, noch viele Monate ins Land ziehen.
Thomas Wagner berichtete über eine Beschwerde gegen Heidelberg Materials auf Basis des deutschen Lieferkettengesetzes. Dass es nicht ganz so klug ist, Natur im großen Stil zugunsten der Wirtschaft zu zerstören, das dämmert ja inzwischen so einigen, seit klarer geworden ist, dass die Natur in gewisser Weise auch ein Dienstleister ist, der uns alle am Leben hält. In Europa soll deshalb im großen Stil Natur wiederhergestellt werden. Das gibt auch eine neue Verordnung vor. Das heißt dann Wälder wieder aufforsten, Moore wieder vernässen, Flüssen mehr Platz zum Meeren dann geben. Und dass das ziemlich gut funktionieren kann, hat sich Bundesumweltminister Carsten Schneider, SPD, gestern an der Havel angesehen. Und Katharina Thoms war für uns dabei.
Der Kuckuck in der Ferne und ganz nah im Schilf am Ufer der Havel singt laut der sprichwörtliche Rohrspatz, ein Drosselrohrsänger. Stark gefährdet, hier putzmunter. Auf zwei flachen Kähnen tuckert eine kleine Gruppe ans Ufer.
Das war mega, das muss ich mal machen.
Bundesumweltminister Carsten Schneider klettert pitschnass aus dem Boot auf der Havel. Der strömende Regen auf der Bootstour, ihm egal.
Das ist die Frage der Kleidung.
Schneider ist begeistert von den vielen Flusskilometern mit unbefestigten Ufern, wieder angegliederten Altarmen und den Tieren.
Waren ein paar Schwarzzürche, die da geflogen sind. Und das habe ich noch nie vorher gesehen.
Seit über 20 Jahren sind wir hier dabei, diesen Fluss wieder heil zu machen.
Wir, das ist der Naturschutzbund NABU. Jörg Andreas Krüger ist NABU-Präsident. In den 90ern haben sich viele ehrenamtlich für die Wiederherstellung der Natur hier im Norden Brandenburgs eingesetzt. Seit 2005 wird mit dem Geld von Bund und den Ländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt und des NABU die Renaturierung professionell umgesetzt, gefördert.
Die gute Botschaft ist, wir können das, was an Natur kaputt gemacht worden ist, auch wieder reparieren.
Ein großer Teil der mehr als 90 Flusskilometer ist schon repariert. Auenwälder wachsen wieder, Überflutungsflächen wurden geschaffen als natürlicher Hochwasserschutz. Bis 2033 wird das Projekt weiterfinanziert. 66,5 Millionen Euro insgesamt, der Großteil vom Bund. Bundesumweltminister Schneider, SPD.
Dieses Projekt zeigt, dass selbst unter wechselnden Mehrheiten hat in dieser Zeit viele verschiedene Koalitionskonstellationen gegeben. Es ist eine große Unterstützung für Naturschutzmaßnahmen gibt, das ist für uns allen ein riesiger Gewinn.
Der Fluss ist früher in Schleifen gelaufen. Er hat meandert, sagt man. Und diese Meander wurden abgeschnitten, um den Fluss für die Schifffahrt gerade zu machen, sage ich mal. Und das haben wir zum Teil wieder rückgängig machen können.
Rocco Buchter ist seit Jahren in der Havelaue engagiert. Der Ingenieur plant, koordiniert und setzt die Renaturierung seit Jahrzehnten als Projektleiter vor Ort um. Und er weiß, wie es früher aussah.
Man muss sich vorstellen, zu DDR-Zeiten war das ein Fluss, der hatte grünes Wasser und links und rechts Steine. Und auf ihn fuhren jedes Jahr mehrere Millionen Tonnen Öl nach West-Berlin. Das, was wir heute hier haben, ist eine nachhaltige Nutzung auch. Die Wiesen werden wieder genutzt als Wiesen und der Fluss hat wieder Raum, sich zu entfalten.
Das Projekt hat auch Modellcharakter, wenn es um den natürlichen Klimaschutz geht. Noch dieses Jahr muss die Bundesregierung Vorschläge machen, wie sie EU-Vorgaben zur Wiederherstellung der Natur erfüllen will. Die Erfahrungen der Havelaue können helfen, auch dafür, wie man die Menschen, Landwirtinnen und Landwirte vor Ort mitnehmen kann, meint der Bundesumweltminister.
Aus einer reinen Autobahn, die im Fluss, die Havel hier war, wieder ein Naturerlebnis zu machen. Und das geht nur, wenn man die Leute hier ernst nimmt, mitnimmt und sie alle was davon haben.
Ich habe eine direkte Frage oder eine Anmerkung.
Ein junger Mann in grüner Arbeitskleidung tritt plötzlich vor den Minister. Er, seine Familie und ihr Betrieb fühlen sich offenbar nicht mitgenommen. Er überreicht, sichtlich nervös, eine Mappe mit einem Gutachten. Es soll Fressschäden durch die vielen Gänse, Kraniche dokumentieren.
Ich übergebe Ihnen das jetzt. Dort ist ein Schaden von 100.000 Euro durch Wildvögel entstanden.
Hätten Sie sich auch einfach anmelden können, dann hätten wir das nur auf vier Augen gemacht. Aber
nein,
ich nehme es auch so gern.
Es geht nicht mehr unter vier Augen.
Das fast eine halbe Stunde diskutieren. Erst der Minister, dann NABU-Vertreter im Nieselregen. Inzwischen ist am Flussufer auch der Rest der Familie, Mitarbeiter, aufgetaucht und sie umringen Carsten Schneider.
Sie haben mich jetzt ein bisschen überfallen. Ne?
Entschuldigung.
Deswegen erwarten Sie jetzt nicht von mir, ich sage Ihnen das.
Alles gut. Das
schaue ich mir an.
Die Bauern wollen Entschädigungen. NABU-Präsident Krüger wirbt für pragmatische Lösungen.
Dass die brandenburgischen Landwirte hier auch von den niedersächsischen zum Beispiel noch ein bisschen lernen, da kennt man dieses Problem ja schon länger und mit Gänsemanagement kann man da eine ganze Reihe in den Griff kriegen. Wo schaffe ich Ruhezonen, in denen Tiere beruhigt fressen können und dann habe ich auf anderen Flächen aber eher eine Beunruhigung und vergräme sie da.
Konflikte zwischen Landwirtschaft, die Geld verdienen will, und Natur, die Raum braucht, wird es auch in Zukunft geben. Am Ende hilft nur, vor Ort sein, reden. Das habe auch in der Havelaue in vielen Fällen geklappt, Bundesumweltminister Carsten Schneider.
Mit Vernunft und Verstand und Gemeinsinn. Man darf nicht nur immer das individuelle Eigeninteresse im Mittelpunkt haben, sondern das Gemeinschaftliche.
Das sagt Umweltminister Carsten Schneider im Beitrag von Katharina Thoms. Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen, CDU, ist heute beim Ärztetag in Hannover und wird da wahrscheinlich wegen ihrer geplanten Gesundheitsreform ziemlich gegrillt werden. Viele Ärztinnen und Ärzte sind von den Plänen nämlich ganz und gar nicht begeistert. Die Gesundheitsreform ist ein richtig dickes Brett, was die Bundesregierung da bohren will. Und dazu muss wohl auch eine Reform der Pflegesysteme gehören, denn die Pflegekassen, die stehen finanziell eigentlich schon mit einem Bein im Abgrund. Die Sorge vieler Menschen ist entsprechend, wie soll man unter diesen Voraussetzungen im Alter noch gut und würdevoll leben können? Gucken wir mit Christian Blenker mal beispielshaft nach Finnland.
Raimo Sumuinen ist schon früh auf den Beinen. Der 87-Jährige schaut nach den Pflanzen in einem kleinen Gewächshaus. Die Tomaten und Gurken brauchen dringend Wasser, sagt er. Normalerweise wache ich morgens sehr früh auf, gegen 5 oder 6 Uhr. Dann fange ich an, die Blumen zu gießen und die Pflanzen zu pflegen. Danach lese ich. Ich lese gerne und viel. So sind die Tage besonders angenehm. Raimo lächelt zufrieden. Sein Blick ist wach, die Backen noch etwas rosig von den kühlen Temperaturen im Garten. Fast wirkt es so, als habe er hier in Askola, etwa eine Stunde von Helsinki entfernt, schon immer gelebt. Dabei ist es streng genommen nicht sein Garten und das rote Backsteinhaus dahinter gehört ihm auch nicht, sondern seiner Pflegerin. Meine Frau ist vor einiger Zeit an Demenz erkrankt. Sie kam zuerst. Dann habe ich es an den Nieren bekommen und bin zu meiner Frau gezogen. So sollte das laufen, wenn ein Paar Pflege braucht. Beide sollten an denselben Ort kommen und nicht getrennt werden. Ein gewöhnliches Altersheim kam für Raimo und seine Frau nicht in Frage. Zu groß, zu unpersönlich, findet der Finne. Zweimal in der Woche fährt er zur Dialyse in ein Krankenhaus. Den Rest kriege er noch weitgehend allein hin. Das Angebot von Mervi Laurila war deshalb perfekt für ihn. Die Pflegerin hat ihre eigenen vier Wände in eine Art Senioren-WG umgebaut. Vier Bewohner leben bei ihr, jeder hat sein eigenes Zimmer, Küche, Wohnzimmer und Garten teilen sich alle.
Ich wohne hier mit ihnen, jeden Tag, das ganze Jahr über. Ich helfe ihnen beim Aufstehen, beim Anziehen, beim Waschen und koche den Frühstücksbrei. Und so startet der Tag. Dann gibt es den Vormittagskaffee, das Mittagessen, Nachmittagskaffee, Abendessen. Dann helfe ich ihnen abends beim Schlafengehen.
Die Auflagen für die Betreuung in den eigenen vier Wänden, die Räume müssen groß genug und barrierefrei sein. Außerdem musste sich die Finnin für die neuen Aufgaben schulen lassen.
Der Sinn der Schulung ist auch, dass man sich selbst mit der Frage beschäftigen kann, ob das etwas für mich ist. Und natürlich lernt man auch, wie man ältere Menschen pflegt, ihnen Medikamente verabreicht und etwas über ihre Krankheiten. Die Ausbilder beurteilen dann, ob man für die Pflege zu Hause geeignet ist.
Pro Bewohner bekommt Mervi eine Pflegepauschale von umgerechnet mindestens rund 1.000 Euro. Hinzu kommen Aufwandsentschädigungen für Essen, Wasser und Strom. Dafür muss sie fast rund um die Uhr da sein. Pro Monat hat sie nur 3 freie Tage. Sie trage viel Verantwortung, erzählt die Frau mit den langen blonden Haaren, aber sie trage sie gerne.
Der größte Vorteil ist, dass ich Zeit habe, sie gut zu betreuen, so wie ich möchte, dass ältere Menschen betreut werden. Ich habe 4 Jahre in einem Altersheim gearbeitet. Hier hat man viel mehr Zeit für sie. Ich lerne sie besser kennen, ihre Krankheiten und ihre Persönlichkeit. Wir haben einen Bewohner, der hier schon seit 5 Jahren lebt. Mittlerweile kenne ich auch seine Verwandten.
Raimo Sumuinen genießt besonders den Austausch mit den anderen Bewohnern. Man koche zusammen und spiele oft. Das ist ein sehr persönlicher Ort der Pflege. Hier kümmert man sich um jeden Menschen. Niemand wird irgendwo krank liegen gelassen. Das ist sehr gut. Auch deshalb wünscht sich der Finne, dass bald noch mehr solcher privaten Senioren-WGs entstehen.
Christian Blenker berichtete aus Finnland. Politisch ist die Bekämpfung des Klimawandels inzwischen ziemlich an den Rand gerückt. Wirtschaftliches Überleben und Geopolitik stehen klar im Mittelpunkt. Die Erderwärmung geht allerdings ungebremst weiter. Darauf haben jetzt Forschende der World Weather Attribution hingewiesen. Und 2026 steuert gerade auf neue Negativrekorde zu. Zum Beispiel die Oberflächentemperatur der Meere. Da droht dem europäischen Erdbeobachtungsdienst Copernicus zufolge eine noch nie gemessene Höchsttemperatur. Extreme Extremwetter dürften dann die Folge sein. Wir befinden uns da also in noch nie gekannten Bereichen. Und das betrifft auch Waldbrände. Von Januar bis April seien weltweit mit über 150 Millionen Hektar über ein Fünftel mehr Land verbrannt als beim bisherigen Negativrekord. Das sagt Theodore Keeping, Experte für Waldbrände am Imperial College London. Das alles wird auch durch das natürliche Wetterphänomen El Niño begünstigt, aber die Intensität dessen, was wir da gerade sehen, die sei eben nicht natürlich, das sei der menschengemachte Klimawandel. Das betonte gestern in einer Pressekonferenz Friederike Otto vom Imperial College London.
So while El Niño could lead to very extreme conditions later this year, it's not the reason to freak out. El Niño is a natural phenomenon. It comes and goes. Climate change, on the contrast, gets worse and worse and worse as long as we do not stop burning fossil fuels, and it's already a much stronger influence on many extremes than most natural modes of variability. So climate change is the reason to freak out, and ideally in a constructive way, by doing something about it. And we do know what to do about it.
El Niño könne zwar zu schwierigen Wetterbedingungen in der zweiten Jahreshälfte führen, aber das sei nicht der Grund, sich Sorgen zu machen. El Niño sei ein natürliches Phänomen, das komme und das gehe. Der Klimawandel hingegen, der werde immer schlimmer und schlimmer, solange die Menschheit nicht aufhöre, fossile Stoffe zu verbrennen. Der Klimawandel sei also entsprechend der Grund, sich Sorgen zu machen und ins konstruktive Handeln zu kommen. Und wir wüssten ja, was zu tun ist, mit fossilen Stoffen aufzunehmen. aufhören, so die Botschaft der Klimawissenschaftlerin Friederike Otto. In den Informationen am Mittag hier im Deutschlandfunk geht es gleich um den Koalitionsausschuss, der am Abend stattfinden wird. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Schönen Tag noch.